Für mich ist es unmöglich, Interkulturalität und Anthroposophie getrennt voneinander zu denken. Ich glaube, die Anthroposophie hat uns, oder gibt uns zumindest, viele Werkzeuge an die Hand, um offen für interkulturelles Denken zu sein.
Steiner, den viele von uns als Lehrer gewählt haben, um uns zu orientieren, war einer der Ersten, der den Mut hatte, das Bestehende zu hinterfragen. Und zwar nicht nur kritisch, sondern auch begründet und mit dem Willen, darüber hinauszugehen. Ich finde, jeder, der sich der Anthroposophie verbunden fühlt, sollte genau diesen Geist des ständigen Hinterfragens in sich tragen. Dieser Mut, immer wieder alles neu in Frage zu stellen, sollte im Zentrum stehen. Noch vor dem Festhalten an einer bestimmten Idee. Das muss in der Anthroposophie in all ihren Formen lebendig sein. Der ursprüngliche Geist, mit dem Steiner angetreten ist.
Willkommen zurück zu Waldorf Perspektiven, dem Podcast, der die Waldorfpädagogik neu denkt. Im ersten Teil haben wir gehört, wie Lehrkräfte die Wunden und verborgenen Geschichten Lateinamerikas in ihre Arbeit einbeziehen und auch, welchen Beitrag die Anthroposophie dabei leisten kann. Heute richten wir den Blick auf die regionalen Unterschiede Argentiniens, ein Land, das von Nord bis Süd so vielfältig ist wie seine Kulturen. Was bedeutet diese Vielfalt für die Waldorfpädagogik und wie gelingt es, Schule im Dialog mit lokalen Realitäten zu gestalten?
Waldorf-Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
Argentinien ist ein Land mit enormen regionalen Unterschieden. Zwischen dem grünen Norden, der pulsierenden Hauptstadtregion rund um Buenos Aires und der weiten Landschaft Patagoniens liegen Welten. Für die Waldorfpädagogik bedeutet das eine Herausforderung. Sie muss sich hier, stärker als in Europa, an die lokalen Bedingungen und kulturellen Realitäten anpassen, um überhaupt relevant zu sein. Carol Lago beschreibt, wie sich diese Besonderheit in ihrer täglichen Arbeit widerspiegelt.
Also hier versucht es jeder auf seine Weise zu integrieren. Argentinien ist ein sehr großes Land. Und das, was kulturell in Buenos Aires gilt, trifft nicht auf Patagonien zu. Und ebenso wenig auf den Norden, wie in Salta, Córdoba oder San Luis. Waldorfschulen entstehen zwar nach und nach überall in Argentinien, aber oft stoßen sie auf Grenzen. Manchmal sind es die finanziellen Mittel, die fehlen, um zu beginnen. Manchmal fehlen auch schlichtweg Menschen, die die Umsetzung langfristig tragen können. Ich denke dennoch, dass die Waldorfpädagogik Schritt für Schritt Fuß fasst, auch wenn sie noch nicht dort angekommen ist, wo sie sein sollte.
Wenn LehrerInnen beginnen, das Terrain selbst in den Blick zu nehmen, ändert sich der Blick auf den Unterricht. Geografie, Geschichte, Sprache. Sie werden zu Werkzeugen, um sich den eigenen zu nähern. Wie sich lokale Perspektiven und kulturelle Vielfalt konkret in den Unterricht integrieren lassen, ist für viele Waldorfschulen in Argentinien eine Herausforderung. Rocío Ferreira von Colectivo Colibrí berichtet von praktischen Erfahrungen und überraschenden Impulsen, die bei einer landesweiten Konferenz mit Lehrkräften entstanden sind. Sie beschreibt, wie Schulen im Süden des Landes durch lokale Entdeckungen neue kulturelle Verbindungen schaffen.
Ich gebe ein Beispiel. Jeden Februar organisieren wir ein Treffen von Waldorf-Lehrkräften aus ganz Argentinien und einigen Nachbarländern. Lehrkräfte aus Kindergarten, Grund-, Mittel- und Oberstufe. In diesem Jahr haben wir erstmals als Colectivo Colibri einen Workshop zur Interkulturalität angeboten. Im Zentrum stand dabei die Frage, wie wir im Waldorf-Lehrplan stärker die Verbindung zu unserem eigenen Territorium suchen könnten. Zu unserer Überraschung hatten wir am letzten Tag, nach 4 Tagen intensiver gemeinsamer Arbeit, kaum genug Zeit, um all die neuen Vorschläge zu betrachten, die die Teilnehmenden entwickelt hatten. Konkret ging es dabei zum Beispiel um die Frage, wenn ich Geografie unterrichte, wie tue ich das? Die Teilnehmenden aus dem Süden erzählen etwa, wie sie vor Ort die Berge betrachten und dabei entdeckt hatten, dass diese Berge auf Guarani andere Namen tragen als die offiziell bekannten. Daraus entwickelte sich ein spannender Lernprozess, bei dem die Verbindung zum eigenen Territorium half, die dort lebendige Kultur neu zu entdecken. Ich würde sagen, dass es dabei zwei Wege gibt. Einer beschäftigt sich mit den eigenen Vorfahren und ihrer Herkunft, der andere mit dem konkreten Territorium, in dem wir uns aktuell befinden. Aber ja, was schwierig bleibt, und vielleicht können meine Kolleginnen das noch vertiefen, ist der Umgang mit den vorgegebenen Strukturen in der Waldorfpädagogik. Dort gibt es Erzählungen und Mythen, die oft hervorragend geeignet sind. Aber wie entwickeln wir daraus eine Praxis, die tatsächlich dem entspricht, was wir in die Klassenzimmer tragen wollen?
Que sea adecuado también para lo que estamos llevando a las aulas.
Wenn wir über den kulturellen Reichtum eines Landes wie Argentinien sprechen, dann geht es nicht nur um das, was im Lehrplan steht. Es geht darum, wie sich die Schule selbst versteht. Was dort als Teil der Weltkulturen gilt, spiegelt oft ein westlich geprägtes Geschichtsbild wider. Ganzheitliche Pädagogik betont Vielfalt. Lokale Geschichten, Sprachen und Weltanschauungen gehören deshalb in den Unterricht. Nicht als Zusatz, sondern als gleichwertiger Bestandteil. Einige Lehrkräfte haben begonnen, diesen Blick zu erweitern. Sie gehen in direkten Austausch mit indigenen Gemeinschaften und suchen gemeinsam nach Wegen, wie Waldorfpädagogik in einem lateinamerikanischen Kontext neu befragt und weiterentwickelt werden kann.
Ich spreche hier als Lehrer der Primarstufe, vor allem über die Möglichkeit, die Genealogie der Götter verschiedener Völker kennenzulernen, über die Weltanschauung verschiedener Kulturen, unabhängig davon, welche das jeweilige Kollegium auswählt. Die Waldorfpädagogik, egal an welchem Ort der Welt sie praktiziert wird, öffnet für jedes Kind einen Raum hin zu anderen Kulturen und zu dem Geheimnis, das jede Kultur möglicherweise in sich trägt. Die Frage ist, welche Kulturen kommen in diesem curricularen Design gar nicht vor? Welche müssten einen Platz finden, um mit den anderen in einen echten Dialog zu treten? In unserem Unterricht beginnen wir etwa in der 4. oder 5. Klasse mit dem jüdischen Volk. Dann folgen die nordischen Götter, dann die alten indischen, persische, babylonische, ägyptische, griechische, römische und mittelalterliche Welt. Aber was ist mit den Geschichten des eigenen Landes? Genau dort beginnt für uns eine Aufgabe. Wie bringen wir die Geschichte unseres Territoriums in den Unterricht? Die Geschichte der indigenen Völker. Zunächst aus Buenos Aires, dann aus dem ganzen Land. Wenn man sich mit Amerika beschäftigt, sieht man, wie vielfältig seine Kulturen sind. Nicht nur die bekannten großen Zivilisationen wie die Inka, Maya oder die Azteken, sondern auch kleinere Völker, die aus europäischer Sicht oft als eine einzige Gruppe wahrgenommen wurden, obwohl sie sehr unterschiedlich sind. Diese Beschäftigung führte uns, wie Ro schon erzählt hat, auch dazu, mit einer Guarani-Gemeinschaft in Kontakt zu treten. Einige von uns haben sie besucht, nicht alle, aber einige. Und wir haben uns gefragt, mit welcher Haltung gehen wir auf sie zu? Wie begegnen wir ihnen? Diese Guarani-Schule möchte Waldorfpädagogik machen. Sie wollen sich als Waldorf-LehrerInnen ausbilden lassen, aber zugleich ihre eigene Kultur bewahren, die Guarani-Kultur. Und das bedeutet, dass sie einen eigenen Weg finden müssen. Einerseits mit den Grundlagen der Waldorfpädagogik zu arbeiten und andererseits ihre eigene Überlieferung lebendig zu halten.
Kulturelles Lernen findet nicht nur im Unterricht statt. Es zeigt sich auch in gemeinsamen Ritualen, Festen und gelebten Schulalltag. Die Kermesse, ein beliebtes Fest in Argentinien, bietet Raum für genau solche Momente. Jugendliche gestalten für die jüngeren Kinder kreative Spielstationen mit Sinneserfahrungen, Fantasiegeschichten und traditionellen Spielen. Dabei entstehen Formen des Miteinanders, die über Jahrgangsgrenzen hinauswirken, getragen von Vertrauen, Beteiligung und Humor. In der Kermesse zeigt sich das auf spielerische Weise. Ein Fest für die ganze Schulgemeinschaft, gestaltet von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Carol Lago berichtet.
Die Kermesse, Das ist die Organisation eines Festes, bei dem Eltern, Lehrkräfte und Jugendliche aus der Oberstufe gemeinsam eine Veranstaltung für die Kinder der Primar- und Vorschule vorbereiten. Dabei entstehen rotierende Spielstationen. Einige davon werden direkt von den Jugendlichen betreut. Das wird ganz unterschiedlich umgesetzt. Zum Beispiel gibt es eine Station, bei der ein Raum als Jurte gestaltet wird. Die Lehrkräfte führen alle Kinder hinein und die Jugendlichen lesen ihnen dort die Zukunft. Sie wissen oft schon Dinge über die Kinder und diese sind dann ganz erstaunt, was die Jugendlichen alles vorhersehen. Oder es gibt eine Station der Sinne, bei der die Kinder durch Tunnel kriechen und Sinneseindrücke erleben, schmecken, sehen, fühlen. Dazu kommen die klassischen Kermesspiele, wie Dosenwerfen, Wettläufe oder andere Ideen, die jedes Jahr aufs Neue von der jeweiligen Gruppe entwickelt werden, die sich zur Organisation bereit erklärt.
Auch auf der Ebene der Erwachsenen geschieht Wandel. Besonders dann, wenn das Kollegium selbst gemeinsam nach Formen sucht, um Feiertage mit Sinn zu füllen. Es geht nicht um liturgische Pflichtübungen, sondern um echte persönliche Auseinandersetzung mit dem, was diese Feste für uns heute bedeuten. Wo solche Prozesse gelingen, entsteht ein Kraftfeld. Und die Jugendlichen spüren das und wollen mitgestalten.
In der Sekundaria? Vor einigen Jahren haben wir begonnen, die christlichen Feste an der Schule neu zu gestalten. Für uns Erwachsene war das ein Moment, innezuhalten und uns zu fragen, wie können wir Ostern so feiern, dass es für uns Sinn ergibt? Für das, was heute da ist. Für das, was wir tatsächlich empfinden. Nicht das, was es laut Tradition sein sollte oder was man uns einmal gesagt hat, sondern das, was wir wirklich sehen, wirklich empfinden. Alle Erwachsenen im Kollegium haben sich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Jede und jeder aus der eigenen Perspektive. Über das ganze Jahr hinweg haben wir daran gearbeitet, auch künstlerisch. Mit Eurythmie, mit Malerei, mit gemeinsamer Planung. Und so haben wir schließlich im vergangenen Jahr eine neue Form dieser Feier für die Jugendlichen realisiert. Ein Konzert. Das war etwas, das sich die ganze Schulgemeinschaft gewünscht hatte. Und vor allem die Jugendlichen. Es war eine Feier, die aus einem echten Bedürfnis heraus entstanden ist. Getragen vom kollektiven Prozess, nicht von Vorhaben.
Die Kermesse feiert das Miteinander, die Fantasie und das gemeinsame Spiel. Hierzulande steht beim Michaelifest der Mut im Zentrum, verbunden mit christlich geprägten Bildern wie dem Erzengel Michael und dem Kampf gegen den Drachen. Dort, in Argentinien, wird Mut anders verstanden, weniger als religiöses Sinnbild, sondern als individueller Entwicklungsschritt. Das Fest des Mutes lädt jedes Kind ein, sich mit dem auseinanderzusetzen, was ihm persönlich Angst macht, und genau darin einen Schritt weiterzugehen. Begleitet wird das nicht von äußeren Wettbewerb, sondern durch Geschichten, Gespräche und eine Gemeinschaft, die stärkt. Federico Gianni.
In der Schule, in der ich vor 20 Jahren gearbeitet habe, nannten wir dieses Fest das Fest des Mutes. Die Kinder wurden darauf vorbereitet, mit Geschichten und je nach Alter mit unterschiedlichen Aktivitäten, die ihnen helfen sollten, sich bewusst auf eine Herausforderung einzulassen. Jedes Kind wurde dabei ermutigt, mit dem in Kontakt zu kommen, was es selbst als schwierig empfindet. Und am Tag des Festes ging es darum, genau in diesem Bereich einen kleinen Schritt weiterzugehen. Weiter als im Jahr davor. Die individuellen Fortschritte wurden gemeinsam gefeiert. Alle waren Teil eines kollektiven Prozesses. Gemeinsam einen Schritt weiterzugehen in dem, was uns Angst macht. Diese Ängste können ganz verschieden sein. Emotionale, körperliche oder solche, die mit Selbstausdruck zu tun haben. Die Lehrkräfte beobachten dabei genau, wo das jeweilige Kind steht und welche inneren Bilder oder Archetypen angesprochen werden müssen. Oft erscheinen dabei Gestalten wie der Ritter, der Drache, Bilder, die je nach Klassenstufe in ganz unterschiedlichen Erzählungen auftauchen.
En el que el sol brilla, en el que las estrellas titilan, en el que las piedras yacen, donde las plantas crecen viviendo, donde los animales viven sintiendo, y donde el hombre, dotado de alma, da morada al espíritu.
Rituale, Feste und Traditionen sind prägende Elemente im Schulalltag fast jeder Waldorfschule. Auch hier in Deutschland. Sie schaffen Orientierung, Gemeinschaft und Rhythmus. Ob sie verbinden oder überfordern, hängt oft davon ab, wie sensibel mit kultureller Unterschiedlichkeit umgegangen wird. Der Umgang mit diesen Spannungen entscheidet darüber, ob Schule ein Raum für alle bleibt oder nur für jene, die sich in den vorhandenen Bildern wiederfinden. Wenn kulturelle Vielfalt nicht nur mitgedacht, sondern in ihrer Wirkung ernst genommen wird, entsteht ein pädagogischer Raum, der Offenheit zulässt, ohne Vereinnahmung. Beatrice von Collectivo Colibri bringt eine Perspektive ein, die genau an diesem Punkt ansetzt.
Ich denke, wenn wir über die Bedeutung der inneren Arbeit der Lehrenden sprechen, dann glaube ich, dass es nicht in erster Linie darum geht, Rituale übernehmen zu wollen. Viel wichtiger ist es, die Frage mitzubringen, gerade in Bezug auf das, was in einer Gesellschaft oder in einer Biografie verdrängt oder verborgen ist, ist es entscheidend zu fragen, will diese Person dieses Ritual überhaupt in diesem Raum machen? Fühlt sie sich dabei wohl oder nicht? Deshalb glaube ich, es ist wichtig, die Frage immer im Raum zu halten, ob vor einem Kind oder einer Familie, die eine andere Religion hat, andere Gewohnheiten, anderes Essen, andere Lieder. Jedes Mal, wenn ein Ritual oder ein besonderer Moment auftaucht, sollten wir fragen, wer sind meine SchülerInnen? Was bedeutet das für sie? Wenn wir einfach sagen, wir feiern jetzt dieses oder jenes, kann das auch übergriffig wirken. Vielleicht fühlt sich diese Person dabei gar nicht wohl. Dann kann es passieren, dass wir, ohne es zu wollen, wieder einen kolonialen Gestus wiederholen. Wir holen etwas in unseren Raum, in unseren kulturellen Kontext, das uns eigentlich fremd ist.
Begegnung verändert. Auch dann, wenn sie nicht geplant war, sondern entsteht. Im gemeinsamen Tun, im Austausch, im Zuhören. Waldorfpädagogik, wie sie in vielen Kontexten praktiziert wird, bringt ihre eigenen Formen mit. Erzählt Rituale, Sprüche, Bilder. Doch in der Auseinandersetzung mit anderen Erfahrungswelten beginnen sich Routinen zu verschieben. Nicht, weil sie ersetzt werden müssen, sondern weil sie der Blick auf das eigene verändert. Interkulturalität entsteht dort, wo wir bereit sind zu verlernen. Rocío Ferreira berichtet von einem Besuch bei einer Guarani-Gemeinschaft.
Als wir mit unseren Schülerinnen den jungen Guarani begegneten, begannen wir unsere Tage mit ihren Ritualen. Mit einem Morgengruß an die Sonne und am Abend machten wir Bewegungsübungen vor dem Sonnenuntergang. Nach und nach kamen wir in Kontakt mit ihrer Sprache. Wir sind mit ihnen durch den Wald gegangen. Am Ende hatte ich das Gefühl, das ist es eigentlich, wonach wir suchen. Aber wir selbst haben diesen Zugang nicht so tief verinnerlicht wie sie. In der Schule zünden wir eine Kerze an, sagen einen Spruch, erzählen Geschichten, rahmen alles in Rituale ein. Sie hingegen setzen sich täglich auf die Türschwelle ihres Opas und hören Geschichten. Wir versuchen, Mythen aus verschiedenen Kulturen in die Schule zu bringen. Aber dafür muss man wirklich eintauchen. Nicht, weil diese Geschichten nicht existieren würden, sondern weil wir oft gar nicht tief genug hineingehen. Dort zu sein, das war für mich wie ein Weckruf. Schau mal, wie viel wir eigentlich noch nicht wissen. Und genau das war das Wunderbare daran. Dieser Moment, in dem man spürt, dass man vielleicht doch nicht so viel weiß, wie man dachte.
In Argentinien ist spirituelle Vielfalt Realität. Waldorfpädagogik begegnet ihr nicht mit konfessionellen Vorgaben, sondern mit Offenheit. Spiritualität gehört auch zum Selbstbild vieler Waldorfschulen. Doch wie sie im Schulalltag sichtbar ist, ist je nach Kontext unterschiedlich. Während hierzulande christlich geprägte Feste wie Michaeli, Weihnachten oder Ostern fest im Kalender verankert sind, wird an anderen Orten der Welt immer wieder neu verhandelt, wie Religion und Spiritualität im Schulalltag Platz finden und für wen. In Argentinien hat sich der Umgang mit religiösen Inhalten in den vergangenen Jahrzehnten spürbar verändert. Carol Lago beschreibt, wie Spiritualität im Jahreslauf erhalten bleibt, ohne religiöse Vereinnahmung.
Ich kann dir vielleicht ein bisschen von der Entwicklung erzählen. Als ich 1990 an diese Schule kam, gab es einen festen Raum für Religion. Es wurden die Religionen vermittelt, die in den jeweiligen Schülergruppen lebendig waren. Die Kinder wurden aufgeteilt und es gab eine wöchentliche Religionsstunde, die ganz klar im familiären und nicht im institutionellen Kontext stand. Denn letztlich ist es eine Schule, die aus einer christlichen Perspektive der Anthroposophie herausarbeitet, aber nicht religiös im konfessionellen Sinn. Deshalb wurde für jede Religion ein Raum geschaffen. Mit der Zeit hat sich das verändert, denn das Religiöse ist in der Pädagogik selbst enthalten. Und was uns verbindet, ist nicht eine Religion, sondern das Spirituelle. Jede Religion kann das Spirituelle umfassen. Religion können auch missverstanden werden. Aber das ist bei uns nicht der Fall. Es gibt keinen Raum, in dem gesagt wird, das ist christlich. Selbst christliche Feste können auch als Jahreszeitenfeste gefeiert werden. Ich kann zum Beispiel das Straßenfest feiern oder ein Jahreszeitenfest. Und beide Formen verbinden uns als Menschen. Religion ist in der Natur selbst angelegt. Deshalb sehe ich da keinen Widerspruch. In der Primarstufe sprechen wir nicht explizit über Religion, Spiritualität oder Anthroposophie. Erst in der Oberstufe tauchen dazu Fragen auf und dann werden sie beantwortet. Mit Offenheit, mit dem, was es an Wahrheiten gibt. Die SchülerInnen wollen die Wahrheit wissen und wir antworten mit dem, was diese Schule dazu zu sagen hat.
Die gleichen Rituale, die in der deutschen Waldorfpädagogik eine zentrale Rolle spielen, werden in Argentinien neu gedacht. Sie passen sich an die Kultur, das Klima und die gesellschaftliche Dynamik an. Dabei entsteht etwas Eigenes. Gemeinschaftsmomente, die nicht aus der Tradition übernommen, sondern im Hier und Jetzt gemeinsam erschaffen werden. Besonders erlebbar wird das bei den Festen der Schule, die neue Wege zwischen Beteiligung und Zugehörigkeit eröffnen. Maria Julia.
In diesen Räumen wird die Kommunikation immer lebendiger. Ein Beispiel ist die Johannifeier, die wir seit Jahren organisieren. Für die Jugendlichen ist das ein besonders wertvolles pädagogisches Ereignis. Ein Moment der Gemeinschaft, verbunden mit dem Feuer, dem Winter, der für uns hier eine ganz andere Bedeutung hat als in europäischen Traditionen. Die Johannifeier ist etwas Neues für viele Jugendliche, welche mit dem Winteranfang in Argentinien zusammenfällt. Für sie wurde ein eigenes Fest organisiert. Abends im Schulhof, mit Laternen, mit Feuer, mit einem nächtlichen Konzert. Die Eltern wurden eingeladen, aber es war klar, das war das Fest der Jugendlichen. Sie haben gesungen, sie haben das Feuer entzündet, sie waren präsent. Die Türen standen den Eltern offen, aber der Raum gehörte den jungen Menschen. Natürlich gibt es auch andere feste Anlässe wie den Schuljahresbeginn und das Jahresende, bei denen die Eltern eine wichtige Rolle spielen. Gerade in einer Zeit, in der viele Erwartungen von Familien an die Schule herangetragen werden, aber manchmal eben auch Unterstützung, besonders für einzelne Jugendliche.
Wenn Jugendliche Räume erleben, in denen sie Verantwortung übernehmen und ernst genommen werden, steckt das auch das Vertrauen in die Schule als sozialen Ort. Auch bei Themen wie Sexualität, Geschlechtsidentität. Schule ist auch dort gefragt, wo Gesellschaft sich verändert. Und Waldorfpädagogik in Argentinien findet Wege, jungen Menschen Räume für ihre Fragen zu geben, klar, offen, urteilsfrei. Nicht alle Themen lassen sich zu Hause besprechen. Gerade im Jugendalter braucht es geschützte Räume, in denen Unsicherheiten Platz haben, ohne Scham, ohne Druck. Argentinien gilt auf dem Gebiet der Sexualpädagogik als Vorreiter in Lateinamerika. Das Colegio Rudolf Steiner übernimmt hier eine aktive Rolle, nicht stellvertretend für die Familien, sondern ergänzend. Carol Lago.
Die Oberstufe ist der Ort, an dem viele Jugendliche beginnen, offen zu sprechen. Unsere Schulleitung, das Sekretariat und die Betreuung sind nah beieinander. Die Jugendlichen setzen sich einfach dazu, erzählen, stellen Fragen. Wir haben viele Situationen begleitet, etwa bei Unsicherheiten in Beziehungen oder in Momenten, in denen Jugendliche nicht wissen, wie sie mit etwas umgehen sollen. Unser Kollegium ist offen. Viele der Lehrkräfte sind jung. Ich selbst bin 56, aber ich weiß, wie wichtig es ist, zuzuhören und Räume zu öffnen. Die Jugendlichen bringen das Thema Sexualität mit in die Schule. Fragen nach Orientierung, nach Zugehörigkeit, nach Gefühlen. All das ist Teil des Alltags und wird ohne Tabus besprochen. Wir hatten Jugendliche, die sich in gleichgeschlechtliche MitschülerInnen verliebt haben, andere, die in einer Transition sind oder sich neu benennen. Diese Themen kommen von ihnen, wir begleiten sie. Es gibt Gruppenformate, in denen offen gefragt und auch untereinander geantwortet wird. Dabei geht es nie um Vorgaben, sondern um Respekt, Offenheit und darum, dass jeder seinen eigenen Weg finden darf. Auch von den Eltern kommt kaum Widerspruch. Vieles wird akzeptiert, weil es mit Achtung und ohne Druck geschieht. Sexualität wird nicht definiert, sondern als individueller Ausdruck verstanden. Im Moment wird das Thema von einer jungen Betreuerin begleitet, die die passende Sprache mitbringt, auch im Sinne der Jugendlichen. Es gibt Begriffe, Haltungen und Ausdrucksformen, die wir Erwachsene mitlernen müssen. Deshalb arbeiten wir in der Schule interdisziplinär, zum Beispiel in Verbindung mit dem Biologieunterricht oder mit Lehrkräften, die sich inhaltlich sicher fühlen. Es gibt Gesprächsrunden, auch mit Eltern. Die Jugendlichen arbeiten gemeinsam. Wir organisieren Projekttage, schreiben Fragen auf. Gerade die Jüngeren trauen sich oft nicht, alles direkt zu sagen. Deshalb gibt es einen anonymen Briefkasten. Diese Fragen werden gemeinsam beantwortet, ohne zu benennen, von wem sie kommen. Darum geht es auch nicht. Nicht um das Wer, sondern um das gemeinsame Nachdenken. Natürlich gibt es auch Jugendliche, die offen über ihre sexuelle Orientierung sprechen. Ganz selbstverständlich. Ich glaube, wir dürfen in Argentinien die Rechte nicht verlieren, die viele Menschen errungen haben. Hier gibt es Familien mit zwei Vätern, andere haben zwei Mütter. Wir haben hier jegliche Form von Familien. Ganz selbstverständlich, auch an unserer Schule. Es geht darum, Räume zu schaffen, in denen diese Wirklichkeit Platz hat.
Pädagogik beginnt im Kleinen. In einer Geschichte, in einem Blick oder in einer Frage am Morgen. Was Schule leisten kann, zeigt sich nicht nur in Konzepten oder Formaten, sondern im täglichen Kontakt. Die Perspektiven der Lehrkraft wird zum eigenen Lernfeld. In kleinen Gesten, in Präsenz, im Ernstnehmen des Gegenübers. In vielfältigen Klassen reicht Wissen allein nicht aus. Wirkliche Beziehung entsteht durch echte Aufmerksamkeit. Federico Gianni beschreibt, wie interkulturelles Lernen ganz alltäglich seinen Anfang nehmen könnte.
Die Haltung der Lehrkraft, und das möchte ich im Sinne dessen sagen, was ich vorher beschrieben habe, beginnt für mich mit dem täglichen Empfang der SchülerInnen. Wenn man morgens an der Klassenzimmertür steht, jeden Einzelnen begrüßt und sich dabei innerlich fragt, wer bist du heute? Was brauchst du von mir? Ich bin da für dich. Das ist für mich die erste grundlegende Haltung. Sie schafft überhaupt erst die Möglichkeit für interkulturelle Begegnung. Jenseits von Vorurteilen, jenseits von Geschichte. Man öffnet sich für das, was das Gegenüber mitbringt. Und manchmal können gerade Kinder ihre Bedürfnisse nicht in Worte fassen. Dann ist es an uns Erwachsenen, zwischen den Zeilen zu lesen. Diese Haltung, aufmerksam, offen, fragend, ist für mich der Anfang von allem.
In der aktuellen Zeit werden viele Grundwerte hinterfragt. So steht auch die Pädagogik heute mitten im Wandel, angestoßen durch gesellschaftliche Veränderungen und neue Anforderungen im Schulalltag. Was früher als Zusatz galt, rückt jetzt ins Zentrum. Unterricht soll verständlich, zugänglich, menschlich sein. Das, was oft als interkulturelle Suche beschrieben wird, ist vielleicht einfach das, was Waldorfpädagogik von Anfang an wollte. Den Menschen sehen. So Rocío Ferreira.
Ich denke seit einer Weile darüber nach, dass es in bestimmten Kontexten notwendig ist, eine andere pädagogische Sprache zu entwickeln, um angemessene Lernsituationen zu ermöglichen. In solchen Momenten sucht man nach Wegen. Und ich habe das Gefühl, dass die Waldorfpädagogik dafür viele Werkzeuge bereithält. Wenn wir heute von interkultureller Suche innerhalb der Waldorfpädagogik sprechen, frage ich mich manchmal, ob wir dabei nicht eigentlich auf das zurückkommen, was diese Pädagogik im Kern sein will. Die Begegnung mit dem Menschen vor uns. Das Suchen nach kreativen Formen des Unterrichtens. So, dass sie für möglichst viele Menschen zugänglich und verständlich sind. Waldorf bietet viele Ansätze. Und vielleicht geht es weniger um fertige Methoden, als um eine Schulung, die uns überhaupt erst befähigt, eigene Werkzeuge zu entwickeln. In diesem Sinne ist es kein Zufall, dass Waldorfpädagogik als Pädagogik zur Freiheit beschrieben wird. Interkulturalität ist darin kein Zusatz, sondern eine Notwendigkeit. Man muss sie nur als solche erkennen.
In Gesprächen wie diesen wird deutlich, Pädagogik ist kein starres System, sondern etwas, das sich im Kontakt mit der Welt ständig verändert. Komplexe, kulturell vielfältige Kontexte brauchen neue Sprachen des Lernens. Und die Offenheit, eigene Antworten zu suchen. Und schließlich, Bildung ist nie neutral. Auch Wirtschaft, Politik und Medien prägen, was Schule vermittelt. Carol Lago betont, je nach Region, je nach Schule braucht es unterschiedliche Antworten und die Freiheit, neue Fragen zu stellen.
Kinder und Jugendliche verfügen heute über Informationen, die wir Erwachsenen manchmal gar nicht mehr haben. Gestern sagte mir ein 12-jähriger Schüler, nachdem er ein Video gesehen hatte, ich glaube, die größte Schwierigkeit ist zu erkennen, was wahr ist und was nicht. An der Schule haben wir digitale Bildung und ein Fach namens politische Ökonomie, das offiziell im Lehrplan steht. Der Lehrer gestaltet den Unterricht praxisnah mit Übungen und konkreten Beispielen, aber auch mit einem sozialen Blick, denn er ist Soziologe. Das alles ist Teil eines größeren Zusammenhangs. Ich glaube, all diese Fragen haben auch damit zu tun, dass diese Schule genau hier steht, in einem konkreten Umfeld, in einer bestimmten Realität. 30 Kilometer weiter, in einer anderen Schule, wäre die Antwort vielleicht ganz anders. Und trotzdem bleibt für mich eine zentrale Frage offen. Warum erreicht die Waldorfpädagogik so oft nicht jene, die keine Ressourcen haben? Das empfinde ich als ein moralisches Versäumnis.
Yo miro hacia el alma que vive en mi interior. El espíritu divino teje en la luz del sol y en la del alma. En el espacio sideral, allí afuera, en las profundidades del alma, aquí adentro. Hacia ti yo me dirijo, espíritu divino, pidiendo que en mí crezcan fuerza y bendición para el aprender y el trabajar.
Waldorfpädagogik in Argentinien, das klingt für manche nach Idealismus in Reinform. Aber schau genau hin und ihr werdet schnell merken, es ist ein täglicher Balanceakt zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen innerem Auftrag und äußerem Umfeld. In einem Land, das wirtschaftlich wankt, bleibt auch die Schule nicht unverändert. Viele fragen sich, wie bleibt man sich treu, ohne sich von der Realität zu entkoppeln? Pädagogische Arbeit wächst aus gelebter Praxis. Und dort, wo feste Antworten fehlen, beginnt der eigentliche Entwicklungsprozess. Im Dialog, im Zweifeln, in der Bereitschaft, auch Gewohntes neu zu befragen.
Ich würde sagen, es ist schwer, allgemeine Antworten zu geben. Die Waldorfpädagogik in Argentinien war und ist gezwungen, sich viele Fragen zu stellen und sich immer wieder neu zu erfinden. Das ist auch ein Stück weit das Bild, was wir mit dem Colectivo Colibri verbinden. Gemeinsam zu fragen, gemeinsam zu suchen. Vieles ist nicht vorgegeben. Nichts liegt fertig vor. Man kann sich allein auf den Weg machen oder gemeinsam mit KollegInnen. Was uns dabei besonders herausfordert, ist, ehrlich zu bleiben. Und uns auch im jeweiligen Kontext zu fragen, was ist heute noch stimmig für die Kinder? Was berührt ihr Innerstes und was vielleicht nicht mehr? Und genau an diesem Punkt stehen wir.
Diese Fragen lassen sich nicht im Klassenzimmer lösen. Darin liegt die Herausforderung und zugleich eine Chance. Denn Schule kann mehr sein als ein abgeschlossener Raum mit vier Wänden. Sie kann zur Bühne für echtes Erleben werden. Die Trennung zwischen Unterricht und Welt beginnt zu bröckeln. Wo früher die Tafel das Fenster zur Welt war, treten heute echte Begegnungen an ihre Stelle. Draußen, unterwegs, mittendrin.
Ich glaube, die Herausforderung liegt nicht nur bei dieser Schule. Sie betrifft das Bildungssystem insgesamt. Weltweit ist Bildung immer noch stark auf das Klassenzimmer konzentriert. Aber das reicht nicht mehr. Gerade Jugendliche müssen hinaus in die Welt, sie müssen sich begegnen, die Realität erfahren. Es genügt nicht, schöne Geschichten zu erzählen, auch wenn sie gut gemeint sind. Wir arbeiten daran, die Strukturen aufzubrechen. Was wir versuchen, ist, die Inhalte aus dem Unterricht mit der Welt draußen zu verbinden. Es entstehen immer mehr Exkursionen, Museumsbesuche, pädagogisch begleitete Reisen. Der Unterricht wird geöffnet, die Grenzen des Klassenzimmers verschoben. Und das betrifft nicht nur den physischen Raum, sondern auch alte pädagogische Strukturen, die heute hinterfragt werden. Auch im Rahmen gesetzlicher Entwicklungen hier in Argentinien.
Doch hinter dieser Lebendigkeit steckt oft ein harter innerer Konflikt. Die pädagogische Methode bringt eine ästhetische Welt mit sich, die sich nicht immer mit den Realitäten in benachteiligteren Vierteln deckt. Was bedeutet Waldorfpädagogik, wenn Materialien fehlen? Wenn Farben, Formen und Rhythmen plötzlich auf Widerstände stoßen? Manche LehrerInnen nehmen diese Reibung nicht nur hin, sie machen sie zur Quelle echter Veränderung.
Leider ist die Waldorfpädagogik in Argentinien und in ganz Lateinamerika oft noch an eine bestimmte soziale und wirtschaftliche Kultur gebunden. Meist an ein nicht vulnerables Milieu. Das führt zu vielen Widersprüchen. Bei den Materialien, den Formen, den Farben, den räumlichen Strukturen. All das steht manchmal im starken Kontrast zur Realität vieler Kinder. Letztes Jahr hatte ich eine sehr prägende Erfahrung. Ich arbeite seit einigen Jahren in diesem Umfeld. Früher als Praktikantin, heute als begleitende Lehrerin für Kinder und Jugendliche in einem sozialen Brennpunkt. Gerade dort zeigt sich etwas Besonderes an der anthroposophischen Pädagogik. Die Rhythmen, die Gewohnheiten, die tiefe Sicht auf den Menschen, die in den Schulalltag hineinwirken. Vorausgesetzt, die Lehrkraft ist bereit, sich innerlich weiterzubilden. Für mich ist das entscheidend, sich mit der eigenen Biografie zu beschäftigen, um sich in den Dienst des anderen zu stellen. In diesem sozialen Kontext beginnt plötzlich die Kultur des Ortes selbst zu sprechen. Sie bekommt Raum, sie wird hörbar. Die Waldorfpädagogik kann genau das ermöglichen, wenn sie nicht auf das Äußere besteht, sondern auf eine Begegnung von Mensch zu Mensch setzt. So entsteht eine gegenseitige Anerkennung, ein Raum, in dem sich beide Seiten zeigen können. Denn wenn der andere mir keinen Raum gibt, überrollt er mich. Erst durch diese Balance kann wirklich etwas entstehen.
Und genau hier wächst auch das Verantwortungsgefühl über die Schule hinaus. Wenn SchülerInnen nicht nur für sich, sondern für andere handeln, dann geht es um mehr als Lernen. Es geht um eine klare Positionierung, um Empathie, um konkrete Solidarität. Etwa wenn Einnahmen aus Schülerprojekten an eine Schule in einer indigenen Gemeinschaft gehen. Keine Pflichtübung, sondern eine bewusste Entscheidung. Wir teilen. Wir helfen. Wir übernehmen Verantwortung.
An unserer Schule sind auch Kinder aus dem Hogar Amaranta, einem Heim für Kinder, die unter staatlichem Schutz stehen. Dass sie hier sein können, ist ein Zeichen unserer Gemeinschaft. Für diese Kinder zahlt niemand Schulgeld. Die gesamte Schulgemeinschaft trägt die Kosten. Aber das reicht natürlich nicht. Es ist nur ein kleiner Beitrag. Ich weiß, dass es in Europa, in manchen Ländern, einen Tag gibt, an dem Jugendliche arbeiten gehen und das verdiente Geld spenden. Etwas Ähnliches machen wir auch hier. An einem bestimmten Tag im Jahr engagieren sich die Jugendlichen und alle Einnahmen fließen in ein Projekt, das wir gemeinsam auswählen. Beim letzten Mal ging das Geld an eine Schule in der Region Misiones. Keine Waldorfschule, sondern eine Schule in einer indigenen Gemeinschaft, die damit Lebensmittel einkauft. Auch das ist Teil unserer Verantwortung.
Was bleibt? Ein Kolibri, der von Blüte zu Blüte fliegt. Eine Schule, die sich selbst in Frage stellt. Und ein Land, das seine Geschichten neu sortiert. Waldorfpädagogik in Argentinien ist nicht eine Antwort, sondern viele. Sie entsteht im Dialog mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Waldorf neu denken. Das heißt in Argentinien zuhören, weglassen, erfinden. Zwischen festen Strukturen und offenen Feldern entstehen Formen, die sich unterscheiden und sich doch aufeinander beziehen. Beide Projekte geben Hinweise auf die Zukunft. Wie kann Bildung gesellschaftlich relevant bleiben? Wie kulturell verwurzelt und gleichzeitig weltoffen? Zwei Schulprojekte, zwei Kontexte, ein gemeinsames Ringen. Wie bleibt Bildung gesellschaftlich relevant? Wie bleibt sie kulturell verankert und gleichzeitig offen für das andere? Auf der einen Seite El Colegio Rudolf Steiner, eine etablierte Waldorfschule mit langer Geschichte. Auf der anderen El Colectivo Colibri, ein junges kollektives Bildungsprojekt mitten in einem sozialen Brennpunkt. Beide zeigen auf unterschiedliche Weise, was möglich ist. Zum Schluss drei Stimmen, die in die Zukunft weisen. Leise, radikal und schöpferisch.
Ich würde dazu raten, bestimmte vorhandene Wissensformen nicht zu unterschätzen. Stattdessen sollten wir uns wirklich öffnen für die Frage, was dieses andere Wissen eigentlich ist. Und vielleicht sollten wir auch nie völlig bequem werden, nie das Gefühl haben, dass wir schon angekommen sind. Zumindest das versuchen wir im Colectivo Colibri.
Ich bin sehr dankbar für das, was in der Schule entstanden ist. Heute ist es ein kreativer Akt, der aus einer Begegnung entsteht, aus dem echten Miteinander. Als Kollegium erleben wir diesen Austausch künstlerisch, finden uns als Einzelne im Gemeinsamen wieder. Wir arbeiten an zahllosen Punkten, die wirklich wichtig sind. Wir formen unsere eigene Vorstellung davon, was Schule sein kann, und gestalten gemeinsam Wege für die Jugendlichen, so oft wir können.
Es ist eine Einladung, Mut zu fassen, Fragen zu stellen. Ich glaube, wenn wir mit den Augen der Anthroposophie auf die Welt schauen und dabei interkulturell denken, dann öffnen wir uns für andere Wirklichkeiten, die längst da sind, aber noch unsichtbar. Die größte Bereicherung liegt oft gerade in dem, was uns ähnlich ist und dem, was uns unterscheidet. In dieser Harmonie zu leben, das ist für mich zutiefst anthroposophisch.